Yes. So, Hare Krishna. Ich möchte sehr gerne heute Abend über zwei Dinge sprechen. Etwas, was in mir lebt in einem spirituellen Sinne. Und dann möchte ich im Anschluss daran über ein paar praktische Dinge sprechen. Viele Devotees fragen sich eigentlich immer wieder, wenn ich nach Berlin komme, was aus unseren Plänen, eine vedische Universität ins Leben zu rufen, wird, wie wir daran denken, wie wir aktiv sind und so weiter. Also ich werde einen spirituellen und inspirativen Teil haben und im Anschluss an den spirituellen und inspirativen Teil, hoffentlich, einen praktischen Teil haben. Jetzt muss ich zunächst einmal fragen, ob ihr alle akustisch mich hören könnt, oder vielleicht, wenn wir ein bisschen lauter, little louder, Gaura Hari. Tolles Gerät, nicht? Das ist schon in Indien gewesen und schon mal ins Wasser gefallen, aber lebt noch immer. Haribo. Ich denke, es ist vielleicht das wichtigste Thema für uns im spirituellen Leben, den Pfad unserer Sehnsucht zu gehen. Manchmal wird diese wichtigste Motivation im Menschen, die Sehnsucht nach einer höheren Anbindung, kurzzeitig geht die verloren, weil man einfach so unglaublich in Anspruch genommen ist durch die große Woge namens Leben. Das Leben überspült einen wie eine große Woge beim Baden in der Nordsee, einfach mal so ankommt und ein taumelnd auf den Strand zurückwirft. Da kann es auch vorkommen, dass die große Woge namens Leben, die so oft eine Eigendynamik annimmt, über die wir überrascht sind, uns für kurze Zeit vom Pfade unserer Sehnsucht, unseres spirituellen Reise so ein bisschen wegwirft. Aber es ist sehr wichtig, wieder diesen Pfad der Sehnsucht aufzudecken und darin die größte Triebkraft zu finden, die der Mensch hat, diese göttlichen Verbindung. Aus einer ganz unerwarteten Ecke, nämlich der Ecke der deutschen Philosophie, kommt ein interessanter Satz. Dieser Satz ist geformt worden von Friedrich Nietzsche, von of all people. Friedrich Nietzsche sagte einmal: Wehe, es kommt der Tag, wo die Sehnsucht im Menschen stirbt. Denn dann, wenn die Sehnsucht im Menschen stirbt, hört der Mensch auf, über den Mensch hinwegzugehen. Also wenn die Sehnsucht nicht mehr da ist, dann fallen wir zurück in die menschlichen Schwächen, die menschlichen Triebe, die menschlichen Gitterstäbe, die uns im ganz normalen weltlichen Leben gefangen halten. So, für mich als ein Devotee Krishnas ist es immer wieder sehr wichtig, diesen Pfad der Sehnsucht in mir zu entdecken, und ich möchte euch von einem wichtigen Ereignis oder Erlebnis in der Schweiz berichten, wo ich nach einem sehr anstrengenden Vortragsturnus dann irgendwann mal in einem Wald saß. Da waren so viele Gedanken. Ich musste an Pferde denken, weil gerade in der unmittelbaren Nachbarschaft von mir, also Pferde war, und die Devotees mir vorgeschlagen hatten, auf Pferden zu reiten. So, ich reite unglaublich gerne auf Pferden, besonders wenn sie schnell sind. Aber ich konnte aus einem bestimmten physischen Dilemma nicht. Ich wollte eigentlich ehrlich sein. wollte mir diesen Film anschauen, weil ich den gerne, weil ich den benutzen werde auf dem vedischen Weg in den Kulturabenden. Und ich dachte also an viele verschiedene Dinge, als ich in dem Wald saß. Pferde und Filme waren nicht das Einzige. Merkte dann aber, dass ich mich mehr und mehr mit diesen Gedanken von mir selbst entfremdete oder entfernte und von diesem Pfad der Sehnsucht, die mein ganzes spirituelles Leben ausmacht, so ein bisschen abgetrieben wurde. Die Woge des Lebens, die Woge des Predigern Gesachinandan Swami, der also sehr den vedischen Weg entwickeln möchte und sich freuen würde, wenn das geht, mit vielen Devotis, einem Team von Devotis, das unterstützt. Diese Woge Leben hat mich kurz weggespült. Dann habe ich einfach im Wald gesessen und gemerkt, ich rede so viel über die Verbindung mit dem Selbst. Jetzt müsste ich es eigentlich selber mal praktizieren, weil die Woge mich eben entbunden hat. Dann setzte ich mich hin und entdeckte etwas, was ich gerne mit euch teilen möchte. Ich fragte einfach nur eine einfache Frage: Was ist wirklich wichtig für dich? Was lebt in dir oder was, wenn du daran denkst, begeistert dich? Und als ich immer tiefer so durch den Finsterwald als ich immer mehr an den Ablenkungen vorbeiging mit dieser Frage, was bewegt dich im tiefsten Herzen, was ist wirklich interessant, was begeistert dich, merkte ich, wie ich tiefer und tiefer kam und schließlich den Weg der Sehnsucht entdeckte, nämlich mein Wunsch, der mir sehr bekannt ist, einfach eine persönliche Beziehung zu Krishna zu haben und in dieser persönlichen Beziehung Liebe zu erfahren, wirkliche göttliche Liebe. Yes. Und ich kontaktierte dieses tiefste Innere. Für nicht alle Menschen ist es so wie bei mir. Manche haben was Tieferes oder haben noch was anderes, als ich gefunden habe. Aber ich möchte euch wirklich bitten, setzt euch manchmal hin und entdeckt das, was tief in euch lebt. Und dazu müsst ihr manchmal vorbeigehen an Dingen, die nur an der Oberfläche für kurze Zeit durch die große Woge des Lebens in euer Leben gespült worden sind, die aber nicht wirklich mit euch etwas zu tun haben im tiefsten Grunde eures Lebens. Eigentlich, sagt Bhaktivinoda Thakur, sollte man das alle 14 Tage machen, diese Verbindung mit dem Inneren, weil man dann diese Kraftquelle hat. Die Kraftquelle, die stark genug ist, um auch der Woge der oberflächlichen Kreiten, nicht, sagen wir mal, standzuhalten. Ich möchte euch über einen Devoti heute erzählen, der eine interessante Lebensgeschichte hat. Und ich glaube, dass das eure Spiritualität sehr zum Vorschein bringt, wenn ihr ein gutes Beispiel hört. Ich möchte euch von einem Devoti namens Krishnadas erzählen, der den Taufnamen Bhat Krishna, der kleine Krishna, erhielt. Als er 12 Jahre alt war, hat sich ein tragischer Todesfall in seiner Familie ergeben. Sein Vater verstarb und seine Mutter, stellt euch das mal vor, hatte, obwohl es sehr, sehr selten in dieser Zeit war, hatte gesagt, die Trennung von meinem Ehemann, das Feuer der Trennung von meinem Ehemann ist noch heißer als die Flammen des Scheiterhaufens. Und so ist sie mit ihrem Mann zusammen, ihrem toten Mann, auf den Brandhaufen geklettert und hat sich selber verbrannt. Selbstverbrennung. Nun, bevor sie den Kleinen sich Sie sagte mit Tränen in den Augen, das war das einzige Problem, wie sie sich von ihrem Sohn verabschieden konnte. Sie sagte, Bhagavan Krishna, du bist jetzt 12 Jahre alt. Vater und Mutter verlassen dich. Du musst unbedingt deinen eigentlichen Vater und deine eigentliche Mutter entdecken in deinem Leben. Radha und Krishna sind Mutter und Vater für dich. Ich gebe dich in die Hände Gottes. Wenn deine Erziehung zu Ende ist und du 16 Jahre alt bist, geh nach Vrindavan. Das sind Worte von einer liebenden Mutter. Ging dann, also der Sohn wird nicht dabei gewesen sein, aber sie war am nächsten Tage in einer Urne und ihre Asche wurde mit der Asche ihres Mannes zusammen zur Ganga gebracht und dort in die Ganga gestreut. Bald Krishna hat seine Erziehung zu Ende gebracht und ist dann mit 16 Jahren nach Vrindavan gegangen, wo er dann für 9 Jahre der Tempelwächter eines Tempels wurde. Und er hat im Kontakt mit Vrindavan, oder hat in Vrindavan eine spirituelle Erweckung gefunden. Es gab einen bestimmten Fall, er kam nicht so rein ins spirituelle Leben. Er war 16 Jahre, seine Sinne waren ungestüm. Und entwickelte, so, als er so 20 Jahre alt war, eine unglaubliche Anhaftung an Sexualität, zu Deutsch gesagt. Es geht nicht so einfach, ein Heiliger zu werden. Und er konnte sich das nicht erklären. Und fragte dann einen Mönch, was er dagegen tun konnte. Und der Mönch sagte, du musst vorsichtig sein, was du isst. Entsage der Speise, die von weltlichen Menschen gekocht ist, weil ihr Bewusstsein da reingeht. Und so hat der junge Mönch einen Pfad der unglaublichen Entsagung gemacht. Das war nicht richtig, dieser Weg. Wir hören, dass er schließlich so schwach wurde durch seine Entsagung, dass er nicht mehr essen konnte und jeden Tag ein bisschen Wasser trank. Das war alles, was er tun konnte. So schwach wurde er, dass schließlich sein Augenlicht starb. Versteht ihr, was das bedeutet? Er wurde blind. Nun, in dieser Phase hat Radharani selber Krishna, Radharani so gesagt, Lalita, du bist meine liebste Gefährtin, wir können nicht zusehen, wie jemand, der Zuflucht gesucht hat, bei mir und bei Krishna, einfach eingeht oder stirbt. Wir müssen was unternehmen. Ich möchte dich bitten, einen Teller mit guten Prasadam dem verhungernden Mönch zu geben. Und so kam es, für spirituelle Menschen immer sehr schön ist, darüber zu sprechen, zu einer Dimensionstransaktion. Was das bedeutete, ist, dass tatsächlich Lalita, die ewige Gefährtin Radharanis, mit einem riesen Teller von wunderschönen Prasadam zu Bhagavan Krishna kam, der da lag und nicht mehr weiter konnte. Und durch den Duft dieser Speise, nur durch den Duft dieser Speise, das war spirituelle Speise von dem König aus dem Königreich Gottes, wurde dieser Krishna das zum Leben zurückerweckt. Der Duft ging in seine Nase herein, er wurde, wie man in Schweizerdeutsch sagt, völlig aufgestellt. Er fühlte sich unglaublich begeistert, aber er konnte immer noch nicht sehen. Lalita fragte dann, du siehst so blind aus, meine Mutter hat mir ein bisschen Salbe mitgebracht, die werde ich dir jetzt auf das Augenlicht, auf die Augen streichen und danach wirst du sehen können. Und Lalita rieb dann erst auf das linke Auge ein bisschen von der Salbe und auf das zweite Auge, das rechte Auge, und dann mit einem Schlag konnte der Krishna das wieder sehen. Aber er sah niemanden. Er sah weder den Teller mit dem Prasadam, den er gegessen hatte, der aus der spirituellen Dimension gekommen war. Er sah auch nicht diese Person, die ihm die Augen geöffnet hatte. Er sah nur die Wälder von Vrindavan vor ihm liegen. Für 3 Tage war er wie toll. Er hatte dieses göttliche, die göttliche Speise und die göttliche Salbung bekommen. Und er machte sich Gedanken, was war das in meiner Erfahrung? Was hat mich aufgeweckt? Und am 3. Tag dann erschien ihm Radharani und sagte, erschien vor ihm ein unglaublicher Strahlenglanz, wurde erst einmal wahrgenommen von Krishna Das, dann im Strahlenglanz erschien die wunderschönste Persönlichkeit, die er sich vorstellen könnte. Und Radharani hielt die Hand so in der segnenden Geste, so kann sich Krishna Das erinnern, und sagte, mein lieber Krishna Das, du hast deine Mutter verloren und deinen Vater verloren, als du jung warst. In dem Versuch, mich zu erreichen und Krishna zu erreichen, hast du so viel Entsagung praktiziert, dass du auch das Augenlicht verloren hast. Du bist erblindet. Jetzt habe ich gespürt, dass du hier ganz und gar von mir abhängig bist. Und so möchte ich dir heute die größte Segnung geben. Ich nehme dich an als mein Eigentum und bitte nimm du mich an als dein Eigentum. Ich bin dein und du bist mein. Das ist unsere Verbindung. Ich habe einen Service für dich. Du sollst ein Buch schreiben, in dem du den Sadakas, das heißt denjenigen, die den spirituellen Pfad suchen, eine einfache Form der Meditation gibst. Eine Meditation, durch die sie mich finden können. Dann ist Radharani verschwunden und Krishna Das war für 3 Tage nur noch in Ekstase. Er konnte nicht mit der Umwelt kommunizieren. Gesagt. Aber dann am 3. Tag ist er aufgestanden und hat dieses Buch geschrieben, irgendwann einmal, aus dem ich euch heute vorlesen möchte. Das ist das Bhavanasara Sangraha, eine Anleitung zur Meditation, besonders interessant für Menschen, glaube ich, die in Vrindavan leben oder da sind. Und zwar eine Meditation, die Chaitanya Mahaprabhus Lila den verschiedenen Tageszeiten zuordnet und dann eine Meditation anbietet, wie man in dieses Lila, das heißt in diese spirituelle Wirklichkeit, eintaucht und von dieser, das heißt dem Gauranga Lila, dann ins Radha Krishna Lila geht. Ich möchte euch gerne vorlesen, was in dieser spirituellen Wirklichkeit gerade jetzt geschieht. Erst in Navadvip und dann in Vrindavan. Mir ist klar, dass manche von euch noch nicht viel an Meditation und Vertiefung denken, sondern hauptsächlich an Prasadam und an die Tagespunkte, die sie alle erfüllen müssen. Aber ich glaube, es ist gut, wenn ihr darüber hört und das auf euch einwirken lässt, da diese Themen auf euch therapeutisch fast wirken. Sie hinterlassen dann, selbst wenn das Thema weg ist und man nicht mehr daran denkt, eine Spur im Herzen, eine Spur, die euch auf den inneren Pfad bringt, den Pfad eurer Sehnsucht. So, wir fangen an in Navadvip und kommen raus in Krishna, in Lila. Nachdem Lord Chaitanya gebadet hat in der Ganga und gegessen hat, füllte er sein Herz sich mit Prema, mit Liebe, und er meditierte über das, was Radha und Govinda taten. Dann stand Gauranga auf, nahm die Instrumente in der Hand und mit seinen vertraulichen Gefährten beschäftigte er sich im Sankirtan, dem Singen der heiligen Namen Krishnas. Dann sprach er auch und vollführte theatermäßig die Spiele von Radha und Govinda, die in der Abenddämmerung stattfinden. Das ist bei Chaitanya Mahaprabhu immer so. Er spricht über genau das, was Radha und Krishna gerade zu der Zeit des Lebens tun. Und manchmal hat er auch Theater gespielt darüber, das so enacted. Also nach außen getragen durch Gestik und durch Theater. Sein langes Haar stand zum Himmel wie die Stängel der Kadamba-Blumen, und Tränen, also in Ekstase, es war ja erstaunlich, wenn Chaitanya Mahaprabhu in Ekstase verfiel, dann sträubte sich ihm das Haar, die Tränen kamen aus seinen Augen, aber nicht immer so tröpfchenweise wie wir, wenn wir uns beklagen über die mangelnde Qualität des Prasadams und die mangelnde Pünktlichkeit, sondern das schoss so wie aus einer Sirene, einer Spritze raus und machte alle Devotis feucht um ihn herum. Und dann chantete Lord Chaitanya noch lauter die heiligen Namen des Herrn in Ekstase. Das heißt, dass er so laut chantete wie ein Löwe, der brüllte. Geht in den Berliner Zoo, dann kriegt ihr das mit, wie laut das ist. Und nur durch die innere Kraft von Chaitanya Mahaprabhus Energie beschützte er die Trommelfelle seiner Devotis, dass die nicht zersprangen. So laut war das. Krishna! Govinda! Richtig laut. So, die Devotis meditieren also darüber, wie Chaitanya Mahaprabhu in den Sankirtan hineingeht, wie er sich mehr und mehr verliert und Ekstase, diese Symptome dabei hat, sich das Haar sträubt, die Tränen aus ihm hervorschießen, wie er laut Krishnas Namen immer wieder ruft: Govinda! Yadava, Hari, Krishna. Und wie er auf diese Art und Weise den Einlass findet, durch die Tore der Ekstase in den Bereich der spirituellen Wirklichkeit. Wer nach außen sieht, träumt. Nur wer nach innen schaut, der erwacht. Hare Krishna. So, was Lord Chaitanya dann sieht, während er nach innen schaut, und was in seinem spirituellen Erwachen, also das kann man nicht sagen, er ist immer erwacht, das ist hier. Er sieht Krishna, der am Ende des Tages, wenn die Sonne untergeht, die Kühe melkt. Ich möchte euch ganz kurz darüber sprechen. Alle Kühe warteten auf Krishna. Als Krishna ihre Namen rief, Davali, Shavali, wurden die Kühe aufgeregt. Sie muten als Antwort, ja, ja, ich bin hier, Davali, Shavali, stießen die anderen Kühe zur Seite und liefen auf Krishna zu. In Krishnas Augen nun schimmerten die Tränen. Und er stellte die Kühe zufrieden, indem er mit seinen Lotushänden auf die Rücken der Kühe die streichelte. Dann setzte sich der Prinz aus Vrindavan auf einen goldenen Stuhl nieder, stellte diesen vor die Kühe und mit einem goldenen Milch Eimer zwischen den Knien, melkt er die Kühe. Und dann diese meditative Sprache. Sieh nur, wie die Milch in den Eimern. Krishnas wunderbares Gesicht reflektiert. Dieses Gesicht sieht so aus wie der Mond, der aus dem Ozean der Milch nach vorne kommt. Krishnas Turban verrutscht ein bisschen und löst sich ein bisschen, weil er ja die Bäuche der Kühe berührt mit dem Turban. Seine lockigen Haare quellen hervor unter dem Turban wie ein Schwarm aufgeregter Bienen. Und seine Lotusaugen hören auf zu tanzen. Erst spritzt Krishna ein paar Milchstrahlen auf die Erde, um Mutter Erde zu segnen. Dann macht er mit einigen weiteren Tropfen seine Finger feucht. Und dann geht er mit der Hand auf und ab, während die Milch in die Eimer spritzt und folgenden Klang macht. Shana, Shana, Shana. Die ungemelkten Kühe stellen ihre Ohren auf, aus Begierde darüber, auch gemelkt zu werden. Krishnas Hüften und Oberschenkel haben inzwischen reine weiße Milchtropfen. Die Kühe und Kälber weinen in Ekstase und schauen auf die wunderschöne jugendliche Form Krishnas, begierig den Nektar seines Dashans zu kosten. Oh, schaut nur, wie Krishna die Kühe milcht. Und dann geht die Meditation weiter, wie Krishna nach Hause kommt, wie Krishna in die Halle eintritt, die Sabha vom Braj, zusammen mit Balaram, die wie Sonne und Mond gleichzeitig in diese Unterhaltungshalle kommen. Dann wird beschrieben, wie Krishna voller Liebe betrachtet wird von den Bewohnern Vrindavans und die nur an ihm hängen. Und so gehen die Meditationen weiter. Krishna das schrieb also dieses ganze Buch voll damit. Er sammelte viele der Meditationen aus den heiligen Schriften. Und er selber lebte in dieser Meditation. Es wird einmal gesagt, dass er sein Bad nehmen wollte im Manasi Ganga, also so einem See in Vrindavan. Und als er in den See hineinging, sah er Radha und Krishna und verlor sich im See, weil er voller Ohnmacht auf den Seegrund ging. 7 Tage lang suchten seine Schüler ihn. Wo ist der Krishna das? Erst nach 7 Tagen kam er aus dem Tiefen des Sees hervor. Und als er hervorkam, verbreitete sich ein überirdischer Duft von ihm. Er war mit Farbe bestrichen. Denn in seiner Meditation hatte er Radha geholfen, Krishna mit Blütenstaub vollzuwerfen. So waren diese Farbe und der Duft dieses Blütenstaubs noch immer wahrnehmbar. Siddha Krishna, er wurde dann bekannt als Siddha, der die Vollkommenheit erreicht hatte und hat uns hat viele Schüler angeleitet auf den Weg der Meditation, durch die man sehr schnell Radha und die Barmherzigkeit Radharanis erlangen kann. Während ihr das hört, möchte ich euch gerne ein Wort vorlesen, was ich las. Es ist von einem Gottbruder von Prabhupada geschrieben worden, einem Deutschen auch noch. Sadananda, Sadananda Swami, der sagt, bitte beachtet, dass nichts, aber auch gar nichts, was wir durch unsere Bitte beachtet, dass nichts, aber auch gar nichts, was zur spirituellen Natur gehört, durch unsere menschliche Sprache verstanden werden kann. Aber solange wir auf der im Übergang sind, müssen wir, um interessiert zu werden an der spirituellen Wirklichkeit, Dinge ausdrücken, Bilder geben, uns auf die Welt des Bekannten beziehen, sodass eine kleine Reflexion der wirklichen Welt in unseren Gedanken entstehen kann. Die Welt, die wir noch nicht können, die wir noch nicht kennen, wird uns so bekannter. Ich habe euch heute erzählt, was in mir lebt, was für mich von Wichtigkeit ist. Ich möchte euch bitten, zu entdecken, was in euch lebt und für euch von Wirklichkeit ist. Und ich möchte euch bitten, an den Ablenkungen, die große Woge des Lebens immer wieder in euer Leben spült. Ich möchte euch bitten, von den Ablenkungen, die euch umspülen und eure Aufmerksamkeit rauben, wegzugehen, indem ihr einfach tiefer und tiefer die Frage stellt: Was ist für mich das Wichtigste? Und ihr werdet einfach nur durch diese Frage irgendwann im Boden eurer Persönlichkeit entdecken. Es wird höchstwahrscheinlich der Wunsch sein, Liebe zu geben und geliebt zu werden. Das sind die tiefsten Bedürfnisse von uns Menschen, die dann ihre Erfüllung finden, wenn wir unsere Liebe zu Gott geben können und von ihm die Liebe verspüren. Immer wieder durch den Wald der Ablenkung zu der Quelle des Eigentlichen zu gehen. Boah, das ist eine schöne Aufgabe. Ein schönes Projekt. Das ist etwas, was uns bestärkt. Gut, das ist so etwas, über was ich euch gerne mit euch teilen wollte. Dabei muss man eben sehen, was einen individuell selber begeistert. Nicht, das ist verschieden bei euch oder von Person zu Person. Ich glaube, das ist das Schöne vom spirituellen Leben, dass es so individuell ist. Ich möchte jetzt noch zum Abschluss etwas sagen, wo wir stehen. Etwas anderes, was mich total inspiriert zurzeit, ist etwas, was sich in die Worte gekleidet hat, the community of care. Das heißt, dass spirituelle Menschen einen Schritt nach vorne machen, indem sie sich um das Wohlergehen von anderen kümmern. Zunächst einmal anderen spirituellen Menschen, die in der Familie sind, aber dann diese Neigung, sich für andere zu sorgen, ausweiten, dann schließlich alle Wesen. Ich habe lange mit dieser Begrifflichkeit geparkt, das heißt vor meinem Lebensraum abgestellt und gesagt, da kümmere ich mich später drum. Aber in der letzten Zeit ist etwas geschehen, dass ich mit Devotees, die mir sehr nah waren, weil sie sich einfach kümmerten in einer Zeit, als ich Hilfe brauchte, als ich also zwischen den Welten schwebte und die mir selbstlos geholfen haben, dass ich da in der Zeit einfach merkte, wie ich selber auftaute, als ich eben die Sorge unter die Fürsorge anderer spürte und selber dann auch motiviert wurde, noch mehr auf Menschen zuzugehen, als ich es bis dahin tun konnte. Ich habe gemerkt, dass in diesem sich um andere kümmern oder für andere da sein, in sich schon ein spiritueller Wert entdeckt werden kann, etwas Spirituelles erfahren kann. Die meisten Menschen, Und auch die Bodhis, nicht unbedingt ausgenommen, befinden sich in einem Gitter ihres Lebens. Da gibt es Gitterstäbe, genau wie bei dieser Treppe dort. Und das sind so das selbstische Denken. Das bestimmt uns ganz tief im Inneren. Ich habe eine Geschichte gehört von Anutama, dass jeder Mensch eigentlich auf diesen Sender eingeschaltet ist. Was springt dabei für mich heraus? Da gibt es diese eine in Amerika erzählende, diese Geschichte, das ist eine wahre Geschichte, dass einmal ein Sohn seine Mutter verließ, um in einer Universitätsstadt zu studieren, die so 200 Kilometer von der Heimatstadt entfernt war. Und die Mutter nun machte sich schrecklich Sorgen und schrieb jeden Tag einen Brief. Aber der Sohn war nur genervt und antwortete nicht zurück. Bis schließlich die Mutter so weit war, sich selber das Leben zu nehmen. Stellt euch mal vor, Radhika meldet sich nicht mehr bei Kala Kanta oder Yashoda Gopal nicht mehr bei Ananda Vardhan. Das tut so weh, wenn jemand, dem man die Liebe gegeben hat, nicht zurückliebt. Und die Mutter war also bereit, sich das Leben zu nehmen, bis eines Tages ihr Bruder kam, der davon hörte und sagte, was ist denn so tragisch? Was tragisch ist, mein Sohn hat das Interesse an mir verloren. Der ist nur 200 Kilometer weiter. Ich frage immer, wie es ihm geht, aber er antwortet nicht zurück. Dann sagte der Bruder, ich schreibe einen Brief, wo er nach 3 Tagen zurückantwortet, du wirst sehen. Und tatsächlich nach 3 Tagen kam der Bruder zu der Frau und sagte, dein Sohn hat mir geschrieben. Soll ich den Brief vorlesen? Ja, natürlich, ich will wissen, wie es ihm geht. Lieber Onkel, sagte der Brief, es geht mir total gut. Ich bin jetzt in der Uni, ich habe so ein paar neue Kurse gemacht. Martial Arts mache ich, ich lerne Japanisch, ich bin gut in Soziologie, ich habe da nette Freundin. Alles geht sehr gut und komme ich mal besuchen und sage, Mutti, sie soll nicht immer mir diese Briefe schreiben. Ich liebe sie, aber ich komme im Augenblick nicht zum Schreiben. Und dann war ein PS da. In Liebe, dein Uli. Und dann kam ein PS da. Lieber Onkel, ja, du hattest in deinem Brief angekündigt, dass du mir $50 schicken würdest. Und als ich den Brief dann aufmachte, waren die $50 nicht drin. Du musst ganz vergessen haben, sie in den Umschlag gesteckt zu haben. Kannst du nicht nochmal einen Brief schreiben? Du brauchst auch gar nichts groß zu schreiben. Einfach nur den Schein rein. Am besten so Kohlepapier. Und dann ist alles klar. So sind die meisten Menschen. Die denken an ihr Wohlergehen, an ihr Ego. Und so sind wir auch. Und wir müssen aus diesem Gefängnis raus. Und das kann man sehr schnell praktizieren, indem man sich um andere kümmert. Besonders die, die einem nahestehen. Und man wird entdecken, dass da schon ein spiritueller Wert drin ist. Krishna hat da so ein, da gibt es so ein Vers im Bhagavatam, wo er sagt, wo es gesagt wird, die spirituelle Welt, die aus sich selbst herausleuchtet, kann nur von denen erreicht werden, die mit Mitgefühl sich um andere kümmern. Hare Krishna. So, ich möchte dieses als einen spirituellen Wert gerne sagen. Ich will da jetzt nicht lange drüber sprechen. Ich glaube, ihr versteht schon, wo der Wind, also was ich ausdrücken möchte. Was mir auffällt, ist, dass es in Berlin eine sehr gute Verbindung gibt unter manchen Devotees. Ich bin sehr gerne in der Vedenakademie, wie ihr wisst. Ich bin aber auch sehr gerne im Tempel, weil da all diese Nektar-Devotees sind, nicht? Im Tempel in Berlin. Also reife Devotees, die sich gefunden haben. Und die normal, die sagen wir mal, die sich so langsam mehr finden, und es ist einfach eine nice Atmosphäre. Es ist mir sehr wichtig, das zu sagen, dass aus sowas kann eine Community entstehen. Eine Community oder Gemeinschaft, die dann blüht, wenn die einzelnen Mitglieder anfangen, sich umeinander zu kümmern. Man kann eine Gemeinschaft formen, das geht einfach, wenn man ein gleiches Ziel hat. Aber eine Gemeinschaft fängt erst dann an zu blühen und von einem begeisternden Duft erfüllt zu werden, wenn man anfängt, sich um andere zu kümmern. In dem Augenblick, wo man das Bedürfnis des anderen sieht und sich bemüht, es ihm zu helfen, das zu erfüllen, wird ein Kontakt in der Tiefe geschaffen, der eine Gemeinschaft wirklich auch trägt und bringt. Aber solange eine Gemeinschaft nur gemeinsame Ziele verfolgt, aber nicht dieser Duft, der sich umeinander kümmern da ist, wird die wieder zerplatzen, anhand der Bedürfnisse der Menschen, der Bedürftigkeit sogar, geliebt zu werden und Liebe zu geben. Deswegen möchte ich euch sehr inspirieren, in diesen Community of Care Gedanken reinzukommen. Ich habe mich bemüht, einen inspirierenden Artikel dazu zu verfassen. Er ist jetzt nur in Englisch da, aber wird schon wie verrückt in verschiedene Weltsprachen übersetzt. Und Mangala wird den bald angehen können. Sie macht so viele Übersetzungen, aber bald angehen können. Und dann ist er auch in Deutsch erhältlich, dieser Artikel. Sie wird ihn bald übersetzen. Jetzt zu dem Thema Vedenakademie oder Vedische Universität. Nachdem ich gesprochen habe, dass ich es nicht für ausreichend halte, nur ein gemeinsames Ziel zu vertreten, sondern sich um die Bedürfnisse von anderen auch zu kümmern, um den Kit von Gemeinschaft zu bringen, möchte ich gerne über Gespräche mit Gadadha kurz andeuten, die ich geführt habe. Ich selber bin sehr enthusiastisch und unaufhaltsam. Ich habe ein Forschungsteam gegründet vor ein paar Jahren und wir entwickeln den vedischen, nicht vor ein paar Jahren, vor einem halben Jahr, um genau zu sein. Wir entwickeln den vedischen Weg und ich trage das dann zusammen ab Januar, wo ich mich hinsetze und das alles so ordne, dass ich den vedischen Weg schon mal anfangen kann zu lernen. Wie gesagt, das wird sich entwickeln mehr und mehr. Und dann möchte ich sehr gerne eben lernen in Berlin, weil das ist einfach die Stadt, wo alles los ist. Ich habe jetzt mal nachgedacht, in Kroatien gibt es 4 Millionen Menschen, in Berlin gibt es 5 Millionen Menschen. Das ist unglaublich. Hier ist mehr als in einem ganzen Land angewuselt. Nicht? Und das ist sehr nice hier. Hier gibt es Devotees, verschiedene Devotees, unser Berliner Tempel, dann Savabhavana Prabhu und der Nice Predigt und ganz verschiedene Devotees. Und ich glaube, dass es gut ist, da eine Community rauszubringen, die auch was macht, möchte etwas schafft. Und wir wollen uns am Sonntag jetzt treffen. Keine Angst zu den Augen, schon wieder ein Treffen. Wir wollen die organisatorische Shakti von Kanupriya und Ananda Vardhan ein bisschen da reinfließen lassen. Kanupriya ist nämlich ein gewisses Organisationstalent. Die hat angefangen, actually Kanupriya und Ananda Vardhan haben dieses Japa-Retreat-Format entwickelt, was jetzt weltweit ein riesen Erfolg ist. Also da läuft doch richtig was ab. Wisst ihr, bei unserem letzten Japa-Retreat, da sind, also wie soll ich das jetzt ausdrücken, dann ganz viele Leute gekommen. Und da ist, nur um das mal in Ziffern, weil manche von euch sind gehasst und denken an Geld die ganze Zeit. Oder nicht die ganze Zeit, manchmal. Da ist in einem Retreat $60,000 sind gewandert, einfach um das alles. Das ist ein unglaublicher Betrieb. Also ich habe das dann im Nachhinein gehört. Ich selber beschäftige mich mit diesen Dingen nicht und möchte auch, dass das an mir vorbeigeht. Also als dieser wirtschaftliche Strom, aber auch hier wollen wir etwas schaffen, wo wirklich auch die Wohlis auch was ihre Lebensgrundlagen verdienen können und dann etwas machen für die Umwelt. Das ist ein bisschen das, was ich euch heute mitteilen wollte. Ich will jetzt nicht dem Treffen etwas vorwegnehmen, welches am Sonntag stattfindet, aber ich glaube, dass wir da, also wir sind durch ein 5 Jahre Prozess hindurchgegangen, wo wir viel Hilfe auch gekriegt haben, das würde ich hier auch sagen, von Wolfgang. Wir sind in dem Prozess enge Freunde geworden, mit Ausblick auf noch größeres brutalen Tiefen, also wo wir, da ist etwas im Entstehen, auch unter, er hat uns sehr, also sehr angefeuert und sehr gefordert zum Teil auch. Und wir sind jetzt durch einen Prozess durch. Ich glaube, am Sonntag können wir ein ganz einfaches und wirksames Ding entwickeln. Also wir wollen nicht mehr nur die größten Dinge machen, sondern wir wollen mit etwas anfangen, was leicht in unserer Kraft ist. Und wir möchten euch ich möchte euch bitten, in Kontakt zu bleiben. Und ich möchte euch inspirieren, weiter diese Dinge zu machen. Die Bootsfahrten und ich hatte Wolfgang gesagt, du, am Mittwoch haben die Hare Krishnas alle Fußball gespielt. Was, Leute? Die spielen Fußball? Seid ihr denn ganz normal? Und ich sagte, ein bisschen, also wir sind. Na, ist ja so spaßhalber. Wie bitte? Der hat gerne mitgespielt, der ist auch ein Fußballer. Ja. Aber Sriyama Chandra fault immer. Nein? Nie. Ich hab's jetzt gescherzt. Gut. Ich möchte jetzt zusammenfassen, was mir wichtig war, heute zu vermitteln. Wir sind Tathashta Shakti, das heißt, wir können uns entscheiden, entweder spirituell oder materiell verbunden zu sein. Und ich möchte euch natürlich inspirieren, immer wieder die spirituelle Tiefe zu finden durch diesen einfachen Vorgang. Es geht ganz einfach. Du setzt dich mal in Ruhe hin und du gehst einfach tiefer und tiefer durch die Schichten der komplexen Persönlichkeit und kommst dann mit großer Sicherheit zu diesem inneren Lebensquell, nicht den Weg einer, oder diese Kraft der Sehnsucht, die sehr süß ist und sehr powerful. Ich wollte euch von einem Individuum sprechen, dem Siddha Krishna Das, der diese Vollkommenheit erreichte und der dieses Buch schrieb und euch ein bisschen aus der Literatur dann vorlesen. Und ich wollte euch ein bisschen über das Thema füreinander sich zu kümmern. Ich wollte darüber sprechen als etwas, was für sich einen spirituellen Wert hat. Was also für sich eine spirituelle Qualität hat. Man kommt aus dem Ego heraus, wenn man sich um andere kümmert, dem eigenen Ego, und kommt in eine spirituelle Verbindung, die Grundvoraussetzung für Gemeinschaft ist. Fragt euch mal, was kann ich tun, um einen anderen zu verstehen heute oder fängt morgen an und gebt ihm dann etwas, was ihn weiterbringt. Gut, Hare Krishna. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Manche haben gefragt, was unser Plan hier ist in Berlin. Es ist halt so, dass ich bin Freitag, also morgen, ausgeplant und Samstag wollen wir uns auf die Reise nach Leipzig machen für das Ratha Yatra Festival. Ich würde euch alle ganz, ganz herzlich einladen zu kommen, wenn es möglich ist für euch. Die haben ein großes Fest da geplant und ich glaube, es ist sehr nice, wenn die Leipziger sehen, also das ist mir aufgefallen, dass die Berliner Devotees sich für das, was sie machen, interessieren. Das tut ihnen ein unglaubliches Signal schicken. Das habe ich immer wieder gemerkt, dass die unglaublich inspiriert werden dadurch. Und dann haben wir Sonntag Gadana, wie meinst du das? Wir haben Sonntag doch den Nachmittag geplant, als ein Gesprächs nächsten Gespräch, Nachmittag, oder? Wo wir denn in der Planrunde uns treffen. Ist das richtig? Auf Vorsicht, dass sie sich nicht in die Fluten stürzen. Also ich... In diesem Fest kann man nicht alle einladen, oder? Das kann
ich sie nicht einladen.
Nee. Ja, genau, danke. Ja, und dann muss ich mal sehen. Ich dachte, vielleicht, ich bin noch nicht ganz sicher, weil es mir physisch immer noch angeknackst geht, wann ich Berlin verlasse. Ich weiß das noch nicht, aber ich würde natürlich euch gerne alle noch einmal sehen und nicht nur in Leipzig. Wir müssen mal sehen, also ich muss das abhängig machen von ein paar physischen Faktoren, die aber... Ja, gut. Hare Krishna, Ananda Nitai.
Ja, kannst du mal ein paar Worte darüber verlieren, was der vedische Weg so darstellt? Das ist so ein Wort, das immer so rumkommt.
Kannst du ein paar Worte verlieren über das, was den vedischen Weg darstellt?
Oder was es werden soll?
Was es werden soll. Ja, wir sind ziemlich weit jetzt gegangen. Die Grundlage des vedischen Weges ist die Einsicht, dass ein Mensch, um wirklich sein Leben lang einen spirituellen Pfad zu begehen, Unterstützung braucht durch etwas, was man physisches Wohlergehen nennt, emotionales Wohlergehen und eben Beziehungen, dass er da reif in guten Beziehungen lebt. Und dann die Einsicht ist einfach, dass viele Menschen auf den spirituellen Weg gehen. Aber du triffst komische Vögel zum Beispiel auf dem spirituellen Weg, weil die nicht wirklich ihre emotionalen Hürden angehen und da auch nichts haben, was die weiterbringt. Oder ich sehe das bei meiner Generation, wir werden alle alt und manche sind einfach krank und können dann nicht richtig loslegen. Ich glaube, Krishna hat mir meine Herausforderung gegeben, damit ich eben auch sehe, es ist gut, wenn man gesund ist, wenn man aufs spirituelle Leben zu praktizieren. Wenn man immer Schmerzen hat und immer so runterkommt. Ne? Und auch Beziehungen. Ich sehe, dass viele Menschen einfach unmögliche Beziehungen haben und zu viel leiden dadurch und abgelenkt sind. Ne? Oder einfach gar keine Beziehung haben. So, Prabhupada hatte immer gesagt, dass die Hälfte seiner Arbeit ungeschehen ist, und er sagte, ich habe das spirituelle Ziel gegeben und den spirituellen Prozess, aber nicht die Zeit gehabt, eine Lebenskultur darum zu geben. Die hat der Varnashram gegeben. Und im vedischen Weg geht es genau darum, dass man eine Lebenskultur dass man die entwickelt. Und zwar wollen wir nicht das alte Varnashram-System kopieren, das wird nicht klappen. Das wird hier missverstanden werden als Klassengesellschaft. Also was ist überhaupt nicht. Brahmana, Kshatriya, Sutras und so weiter. Aber was wir nehmen wollen, ist aus der Lebenskultur der Vedas wissen, wie ein Mensch einfach gesund durchs Leben geht. Wissen, wie er einfach emotional glücklich, ein bisschen so glücklich ist und mit seinen Emotionen und dem Feinstofflichen, also mit seinem Inneren klarkommt. Wissen, wie man in eine gute und erfüllende Beziehung reingeht, nicht? Und das alles mit einem spirituellen Ziel. So, wie sieht der vedische Weg aus? Ich gebe euch mal, folgt ihr mir noch oder bin ich zu schnell? Nicht? Wir wollen den Leuten wir wollen jetzt mit diesem Konzept jetzt erstmal nach außen treten, denn die Leute fragen sich, was können wir von der Hare Krishna Bewegung lernen? Im Augenblick sagen wir nur als Antwort, chant Hare Krishna and be happy. Und das machen die einmal wie unsere Schipper. Habt ihr gemerkt, wie die auch glücklich wurden? Also das hört man sich an, aber das ist jetzt nicht für sie ihr Lebensweg. Das ist für die nicht relevant einfach. Selbst wenn ich das jetzt den Hare Krishna Devotees sage. Alles, was wir haben für euch, ist Chant Hare Krishna, be happy. Dann sagen sie, nein, danke, das habe ich 13 Jahre probiert. Ich bin noch nicht glücklich. Denn für unsere Mitglieder haut die Formel nicht hin. Allein. So, deswegen ist es sehr wichtig, dass wir die ganze, also die Gesamtheit dieses vedischen Angebotes, das heißt auch die Lebenskultur, vermitteln und dass man das lernen kann. Nicht? Und ja, wie sieht das aus? Da werden zunächst einmal Kurse, tue ich einfach so Kurse ausarbeiten, die diese Bereiche abdenken und die man so lernt, lehrt und lernen kann. Und dass Leute das einfach dann so wie eine Art Lebensschule, könnt ihr das nennen, oder so spirituelle Schlüsse lernen, wie die durchs Leben durchgehen können. Und jetzt müsst ihr euch total anschnallen, weil ich total schnell jetzt werde, wie das ganz konkret aussieht ist. Angenommen, du kommst zu der ersten, jetzt seid ihr mal Leute, die wollen den vedischen Weg lernen, sage ich, eröffne ich das so. Liebe Leute, seitdem es die Menschen gibt, ist er interessiert an Energie, die er auf unterschiedlichen Ebenen sucht. Eine Ebene ist einfach Lebensenergie oder Lebenskraft, Gesundheit. Eine Ebene ist sexuelle Energie. Eine andere ist in unserer wahnsinnigen energiebedürftigen Gesellschaft kinetische Energie, das heißt, was Maschinen vorantreibt, nicht? Oder Atom oder Elektrizität schafft. Der Mensch hat aber noch nicht bisher die Quelle dieser Energie, die spirituelle Quelle kontaktiert, die tief im Herzen ist. Und das ist möglich durch Bhakti. Und dann werde ich Bhakti so definieren, dass es für Leute verständlich ist, dass sie nicht überfordert werden. Die Kraft, die aus Liebe herauskommt. Wo wir sehen, meine Mutter zum Beispiel, das habe ich jetzt gerade gehört, in Raab, das ist, wo eine Nandini jetzt Tourismus macht. Da sind jetzt in diesem Jahr wieder so Touristen, deutsche Touristen gewesen, und die Frau ist zu Hause geblieben und der Mann ist mit den Kindern dann in einem, Außenborder, ein Boot mit Außenbordmotor, gestrandet an einer Klippe. Man hatte aber den Mobilfon und hat gesagt, wir sind gestrandet. Und da waren die Kinder dann da. Und die Mutter hat sich dann auf den Weg gemacht, stellt euch das mal vor, und hat das vollbracht, was noch kein einziger Bergkletterer gemacht hat. Die ist die Klippe runtergehangelt, hat sich den Sohn, den Mats und die Tochter auf den Rücken genommen und ist wieder hochgekommen. Weil die hat die so geliebt. Eine Kraft, die da kommt. Wo man Außergewöhnliches macht, wenn man etwas liebt, ja, manchmal. I love to do this. Was dann mobilisiert wird, ist unglaublich, wenn man mit dieser Kraft zu tun hat. Ich könnte da, also keine Sorge, ich habe das nicht, das ist überhaupt nicht abgehoben, wie ich das präsentiere. Bei mir ist das ja leicht möglich, abgehoben zu sprechen. Das ist wirklich ganz einfach zu verstehen. Und dann kommt der zweite Modul oder der zweite Bereich, wie kann man denn das erreichen? Wie kommt man in diese Tiefe rein, zu diesem unterirdischen Fluss, der da im Herzen fließt, den alle Leute finden wollen, aber noch nicht gefunden haben, diesen Energie. Und dann kommt, ja, die Antwort ist durch Mantras, durch spirituelle Klangschwingung kommst du da ran. Und dann bin ich beim Yuga Dharma. Ich fange also mit Bhakti an, dann Yuga Dharma. Ich sage es jetzt mal für die unsere Philosophie kennen. Und dann kommt der dritte Bereich. Ja, und wie kann man das jetzt schaffen, dass man unterstützt wird? Ja, und dann erst lasse ich die Katze aus dem Sack, also dann, wo ich weiß, was die Leute total interessiert. Du musst einfach auf der physischen Ebene lernen, gesund zu werden, sodass dein Ziel, diese Energiequelle zu finden, nicht boykottiert wird durch Ungesundheit. Du musst emotional ausgefüllt sein, sodass dein Ziel, nämlich zu diesem Strom vorzudringen, nicht boykottiert wird. Du musst es lernen, in Beziehung zu treten, erstmal mit Menschen und dann mit Gott, sodass dein Ziel, Bhakti zu verspüren, nicht boykottiert wird, sondern unterstützt wird und so weiter. Das ist diese Lebensschule sozusagen. Ein ganz einfaches Konzept habe ich jetzt gesagt. Ich könnte da unglaublich, unglaublich detailliert werden, aber das mache ich nicht. Ich arbeite gerade an dem Unsterblichkeitslimit. Na, das ist eins, dann das andere ist in Arbeit. Spirituelle Kommunikation ist in Arbeit, in dem Bereich. Und es sind alles ganz powervolle Sachen, wo also wirklich aus den Vedas entnommen sind und wo die Menschen auch den gleichen was erfahren können. Kochkurses ist auch vorgesehen. Cooking Course. Also ganz praktisch, dass die Leute auch sofort was spüren und sofort was merken. Und das, ja. Und mit Gadadas Hilfe und auch Weitsicht und auch die Veden Akademie. Er hat da sehr viel reingegeben an Inspiration. Ich bin da unglaublich dankbar. Werden wir das dann ja, bald so lehren und die Leute werden dann interessiert sein und dann weiter lernen in die Tiefe. Und dann weiß ich, als Nächste werden die Bodhi-Welt darauf aufmerksam werden und das, was sinnvoll für sie ist, daraus, dann würde ich es dann natürlich anders. Und also, manche Dinge sind nicht so praktisch für die, nicht so interessant. Das werden sie dann tun. Also, es ist etwas, was nach außen gerichtet ist, aber wo die Hoffnung ist, dass es so gut wird, wir müssen sie auch entwickeln, dass auch die Devotees innerlich inspiriert. Hadibol. Ja, das ist auf die deine lange Antwort auf eine kurze Frage. Hadibol, können wir haben das? Bitte ein bisschen lauter.
Ich habe in der Lektion von dir gehört, dass wenn man sündhaft handelt, dass es zwei Resultate gibt. Also einmal das Karma da drauf und dann der Ansporn, es nochmal zu tun. Fragen, ob das gleiche auch für spirituelle und fromme Aktivitäten gilt.
Ja.
Dass wenn man die Prabhupada sagte, dass das Resultat von Schenken zu mehr Schenken.
Ja.
Das auch so funktioniert.
Funktioniert tatsächlich so. Wenn du etwas tust, wird neben der Tat ein sogenannter Sanskara geschaffen. Sanskara ist ein tiefer Eindruck in der Psyche, ungefähr wie der Eindruck eines Kalbes, das über feuchten Ton geht, ist ein Fuß da, ist der andere da. Nicht so, hinterlässt jede Tätigkeit, die wir tun, einen Eindruck. Und da in dieser Welt gibt es nicht leere Leerräume, wird dieser Eindruck, der geschaffen ist, nach einem neuen Eindruck fordern. Ich möchte jetzt das nicht wieder, das ist besonders bei der Anyways, ich möchte gar nicht in diesen Bereich gehen. Ich möchte positiv, wie du auch, ein positives Beispiel geben. Wenn ich tatsächlich spirituell etwas tun, mit ganzer, es muss halt etwas sein, das ich ganz tue, nicht? Um einen tiefen Eindruck zu schaffen. Zack, dann geht das rein und man will dort weitermachen. Krishna spricht darüber in der Bhagavad Gita. Schon eine ganz kleine Tätigkeit. Actually, man braucht ihn gar nicht ganz zu tun. Ich bin immer so ein Deutscher, der immer sagt, alles muss ganz gemacht werden. Das stimmt gar nicht. Krishna spricht darüber, dass eine kleine Tätigkeit auf diesem Weg einen ewigen Segen gibt, weil man da fortmacht und darauf aufbaut. Und weil vor allen Dingen dieses, was du geschaffen hast, diesen kleinen Eindruck, das ist jetzt wie so ein leerer Raum, der nicht leer bleiben kann. Ein Sanskara, ein Eindruck. Und der wird aufs Neue dafür sorgen, dass du mehr haben willst davon. Oder mehr tust. Das tritt im Negativen, aber besonders auch für uns wichtig, im Spirituellen zu. Deswegen ist mein Lebensziel, seitdem ich das weiß, ist immer so viel wie mögliche Eindrücke zu machen. Weil ich weiß, dann kommt das ins Fluss und man will mehr. Man will mehr. Aber derjenige, der keinen Eindruck schafft in seinem Leben, keinen spirituellen Eindruck, der wird nie in diesen spirituellen Fluss, in diesen spirituellen Flow hereinkommen, weil er einfach nicht mehr will. Wehe, es kommt der Tag, wo die spirituellen Menschen aufhören, Eindrücke aufs Neue zu schaffen, spirituelle Eindrücke, weil sie dann stehen bleiben werden. Gut. Man will gar nicht hier weg, ist so schön. Gadara hat schon gesagt, das nächste, er sucht sich ein Wassergrundstück. Ein Moskito-Grundstück. Carmen und Wiebke, ich freue mich sehr, euch auch zu sehen. Also, bei Carmen und Wiebke hatten wir dieses tolle Programm gehabt. Der Tempel des Klanges, wo wir erst eine Schmitzhütte hatten. Wolfgang, da müssen wir dich auch mal einladen. Da gibt's im Malitschkendorf, da ist ein Schmitzhüttenmeister. Da gehst du in indianische Schmitzprozesse herein. Und dann gibt es das Spiritualität danach auch. Gut. Ist so sehr mein Wunsch, und ich hoffe, dass ich dabei mithelfen kann, diese Community of Care zu gründen. Mir ist einfach klar geworden, einfach nur ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, scheitert oft an dieser Eigenart des Menschen, die wir bei dem Jungen aus Amerika gesehen haben. Ne? Der einfach seine liebende Mutter, der hat das nicht für. Die Mutter hat ihr eigenes Interesse gesehen, aber der Sohn will natürlich nicht schreiben. So beschäftigt mit Martial Arts, Japanisch lernen und studieren und seiner neuen Freundin und so. Und dann kommt der Onkel und schreibt einfach und tut einfach nicht den 50-Dollar-Schein rein, sondern nur die Versprechung vom 50-Dollar-Schein. Sofort schreibt er den zurück. So sind die Menschen. Hare Krishna. Die Menschen sind, das darf man ihnen auch gar nicht so übernehmen, die sind so gestrickt. Das nennt sich Bedürftigkeit. Nicht in einem positiven Begriff. Und wenn du deswegen eine Community bilden willst, ohne tatsächlich diese Bedürfnisse, und das sind in letzter Hinsicht, gibt es nur zwei Bedürfnisse im Menschen, zu lieben und geliebt zu werden. Da trifft sich die ganze, da treffen sich all die Strömungen in den Gedanken, in diesem einem Strom. Und wenn man den in einer Community erfüllen kann, auf einer reifen Weise, dann ist es sehr gut. Der Krishna. Gut, dann alles Liebe und Gute. Wir sollten, wenn wir noch was übrig haben, das ist mir eingefallen, den Enten, könnt ihr noch sagen? Oder den Nachbarn hier ein bisschen was Adam noch anbieten. Sehr wichtig. Community of Care. Sollte immer so denken. Ich hatte die Enten gesehen und hatte gedacht, jemanden von euch zu bitten, ihnen was zu geben. Und habe ich gedacht, ach, wir müssen jetzt anfangen und gucken die alle auf die Enten und nicht auf das Thema. Ja, Shoulder Gopal! Eine starke Lebensäußerung. Gut. Also dann würde ich sagen, Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaura Premanandi, Hari Hari Gopal.